an den Kreuzestod Jesu denken, jenes heilsbedeutende Ereignis, als Jesus den Kampf aufnahm und am Kreuz mit seinem "Es ist vollbracht" auch den Sieg über alles Böse und Sünde und den Teufel gewann. Und der Wochenspruch, den wir auch schon gehört haben, ist ja sehr, drückt es ja eigentlich aus: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und die Frage ist, was sind die Werke des Teufels? Was sind diese Werke, die Jesus zerstört hat? Nun, wir können sie vielleicht mit einem Wort zusammenfassen: Der Teufel ist der Widersacher und er ist der Versucher. Und er versucht immer wieder, unser Vertrauen in Gott zu erschüttern. Auf den ersten Seiten der Bibel wird uns bereits davon berichtet, als der Teufel zu Eva sagte: Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Früchten der Bäume? Und Eva dann darauf antwortete: Natürlich dürfen wir von allen Früchten essen, nur von einem Baum sollen wir nicht essen, denn dann werden wir sterben, hat uns der Herr gesagt. Worauf der Teufel antwortete: Aber nein, Eva, nein, natürlich dürft ihr von dem auch essen. Ihr werdet dann sein wie Gott. Glaubt doch Gott nicht. Er lügt euch an. Und er versucht Zweifel an die Wahrheit des Wortes Gottes hineinzustreuen. Zweifel zu streuen auch an uns selbst, dass wir selbst zweifeln an uns, ob wir überhaupt einen Zugang haben zu Gott. Zweifel vielleicht auch überhaupt an das Sein, an unser ganzes Sein. Der Teufel streut Zweifel. Das ist sein Ziel. Und ich möchte mit euch darüber heute sprechen. Ich habe einen Abschnitt aus dem Alten Testament dazu gewählt. Ein Abschnitt aus dem Buch Sacharja. Jetzt kann einige sagen, das ist gut. Das kenne ich gar nicht. Das ist auch klar, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gelesen und wieder zur Seite gelegt, weil es doch nicht sehr ganz verständlich ist. Und doch ist es, finde ich, eines der interessantesten Bücher überhaupt der Propheten. Es gehört zu den sogenannten nachexilischen Büchern, das heißt also, es ist geschrieben worden in der Zeit, als das Volk Israel wieder zurückkehrte aus der langen babylonischen Gefangenschaft, in der sie 70 Jahre waren. Sie waren dort 70 Jahre und kamen wieder zurück nach Jerusalem. Sie durften wieder zurückkehren. Der König Kyros, der persische König, erlaubte ihnen die Heimkehr. Und sie kamen nach Jerusalem zurück. Aber Jerusalem war eine Stadt und auch der Tempel, die lagen in Schutt und in Asche. Es war alles zerstört noch aus der Zeit, als Nebukadnezar Jerusalem eroberte und die Leute dann nach Jerusalem versteckte. Gott hat es erlaubt, aber jetzt erlaubte Gott, dass sie wieder zurückkamen. Und sie begannen mühsam wieder mit dem Aufbau der Stadt. Aber es war wirklich sehr mühsam. Gemeinsam versuchten sie es, aber von allen Seiten kamen Widerstände und Schwierigkeiten, und nach einiger Zeit resignierten sie und sagten: Was soll's? Was soll's? Warum sollen wir uns abmühen, wenn es doch so schwierig ist? Geben wir es doch auf. Selbst wenn wir schaffen, den Tempel aufzubauen, er wird wahrscheinlich nie wieder so schön werden, wie er einmal war unter den Zeiten von Salomo. Und ein Grund für ihre Resignation war dieses drückende Gefühl der Schuld und der Sünde. Wir sind schuldig geworden. Nicht nur wir, sondern unsere Eltern, unsere Vorfahren haben sich gegen Gott versündigt, als sie Götzen und Götter anbeteten und Gott auf die Seite schoben. Schaut doch an, was wir für Sünder sind. Selbst wenn wir den Tempel wieder aufbauen, wer weiß, ob Gott sich überhaupt jemals wieder uns zuwenden wird und wieder bei uns sein wird. Ob es wieder mal so wird, wie es früher war. Lasst uns doch einfach so leben wie die Ungläubigen in unserer Umgebung. Sie waren entmutigt. Entmutigt über die Schwierigkeiten, die es waren. Entmutigt auch über die kleine Zahl, die es waren. Denn viele blieben eigentlich zurück. zwar nur sehr wenige, die zurückkamen. Vielleicht können sich der eine oder andere auch mit solchen Gedanken heute identifizieren. Vielleicht sagt ihr euch selbst, wir sind so eine kleine Gruppe hier, wir sind so wenig. Was hat es für einen Sinn, wenn wir weiter? Vielleicht der eine oder andere, der sagt, auch ich habe es immer wieder versucht, ein guter Christ zu sein, ein Leben zu führen, so wie es Paulus sagt, ein Leben im Geist, in der Liebe, in der Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Aber es gelingt nicht mehr nicht. Wenn ich mich anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, ich versage immer wieder, ich gebe es auf. Ich kriege es einfach nicht auf die Reihe. Ich bleibe und ich bin und ich bleibe einfach ja, ein Mensch, ein sündiger Mensch. Und genau in diese Situation hinein gab Gott dem Volk diesen Propheten Zacharia. Und Zacharia hatte eine Vision. Und diese Vision finden wir in Kapitel 3 des Buches Zacharia. Und sie gliedert sich eigentlich in drei Teile. Es ist eine sehr einartige Geschichte. Es heißt nämlich nur, er ließ mich sehen, den Hohenpriester Josua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Josua, das ist nicht dieser Josua, den wir vielleicht aus der Zeit von Mose kennen, nein, Josua war damals der Hohenpriester in Jerusalem. Der Hohenpriester hatte diese Funktion, das Volk zu vertreten. Er war sozusagen der Vertreter, wenn er vor dem Altar stand, wenn er im Heiligtum stand, dann stand eigentlich das ganze Volk vor diesem Altar. Und dieser hohe Priester stand also hier in dieser Vision vor dem Herrn, vor dem Engel des Herrn. Und auch da ist die Frage, wer ist dieser Engel des Herrn? Das ist kein gewöhnlicher Engel gewesen. Es war nicht der Erzengel Gabriel oder auch nicht der Michael, sondern Josua war gerade im Begriff, diesen Engel anzubeten. Und kein Israelit würde einen Engel anbeten. Es war eigentlich, und das ist so, wenn wir im Alten Testament vom Engel des Herrn hören, dann ist damit immer Christus gemeint. Immer Christus gemeint, der Kommende, der war und der immer gewesen ist, der Sohn Gottes. So oft das Alte Testament vom Engel des Herrn spricht, meint er damit Christus vor seiner Menschwerdung. Josua stand dort, aber wir lesen dann in Vers 3, und ihr die Bibel habt, schlagt es doch auf, wir lesen dort in Vers 3, Josua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel des Herrn. Im Hebräischen ist dieses Wort unrein eigentlich noch viel stärker ausgedrückt. Das bedeutet so viel wie Kot, Schmutz. Er stand dort vor diesem Engel in einem schmutzigen Kleid. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Denn wenn wir wissen, wie sorgfältig sich der hohe Priester vorbereiten musste auf diesen Moment, wenn er in das Allerheiligste kam, wie viele rituelle Waschungen er über sich ergehen lassen musste und mit welcher prunkvollen und blütenreinen, mit einem blütenreinen Gewand er dort stand. Und hier heißt es, er stand dort mit einem von Kot beschmutzten Kleid. Und dann ist ihm noch jemand neben ihm. Das heißt dort in Vers 1, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Satan, oh Satan, der Widersacher, der eigentlich nichts anderes im Sinn hat, als Zweifel zu streuen. Und obwohl der Teufel hier in diesem Abschnitt kein Wort sagt, genügt allein seine Anwesenheit, um Josua Vorhaltungen einzuflüssen. Du bist schmutzig. Du bist schmutzig. Siehst du nicht, wie dreckig du bist? Wofür hältst du dich eigentlich? Du willst der hohe Priester sein, du willst das Volk hier repräsentieren, du bist nicht würdig. Wie kannst du es wagen, hier vor Gott zu stehen? Das war die Stimme des Teufels. Und ich denke, genauso ist der Teufel auch hinter uns her. Er weiß zwar, dass er uns nicht zu irgendwelchen großen Sünden verleiten kann, aber er kann eines machen. Er kann damit er uns dann sagen kann, lass ihn nicht doch an. Du schaffst es ja doch. Du versuchst zwar immer wieder ein Christ zu sein, ein Gläubiger zu sein und das zu realisieren, aber es vergeht keine Woche und du versagst. Du hast kein Recht, den Heiligen Gott zu preisen. Denk nur an die vergangene Woche, was da alles geschehen ist. Wie oft du versagt hast. Du wirst dich niemals ändern. Am Sonntag stehst du zwar da und betest und singst und preist Gott, aber wenn die Leute wüssten, wie du wirklich aussiehst, wie du wirklich bist, es ist besser, du setzt dich hin und bist ruhig. Ich weiß nicht, vielleicht hörst du gerade diese Stimme. Diese Stimme oder dieser Finger, der immer wieder auf dich zeigt und dir sagen will, wer bist du eigentlich? Manchmal kommt es aus dem Mund anderer Menschen, manchmal von dir selbst, aber immer ist es diese Stimme des Teufels, der uns klein machen will. Und dabei hat er natürlich recht. Er hat ja recht. Wir sind Sünder. Wir haben schmutzige und von Schuld besudelte Kleider an. Nur die Schlussfolgerung, die er uns einbringen möchte, die ist eine Lüge. Und es ist Gott, es ist der Engel hier, der den Teufel zurechtweist in diesem Abschnitt. Es heißt hier in Vers 3, und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwähnt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist? Der Herr, der Jerusalem erwähnt hat. Es geht um Erwähnung. Gott hatte Jerusalem erwähnt. Das ganze Alte Testament spricht uns davon, dass Gott dieses Volk, dieses kleine Volk erwähnt hat als sein Eigentum. Wir lesen davon in 5. Mose, dass es heißt, nicht weil du so ein besonders großes Volk bist oder so ein liebenswürdiges Volk bist, habe ich dich erwählt. Nein, sondern aus Gnade habe ich dich erwählt. Seht ihr, Gott hat auch uns erwählt. Gott hat uns erwählt, so wie wir sind, so wie wir sind. So schmutzig, wie wir auch sein können, so Sünder, wie wir sind. Gott hat uns erwählt. Er hat uns erwählt, weil er uns liebt. Der Herr hat Jerusalem erwählt. Nicht Israel hat den Gott erwählt, sondern Gott hat es getan. Gott hat sein Volk erwählt, trotz ihrer Sünde. Und es ist, als ob der Engel zu ihm sagt, was glaubst du, Satan, wer du bist, dass du ihn hier so anklagen kannst. Denn ich denke, das ist so eine wunderbare Botschaft. Die Botschaft nämlich der Erwählung. Wir sind erwähnt. Nicht wir haben Gott erwähnt. Gott hat uns erwähnt. Gott hat uns in unseren schmutzigen und von Sünden befleckten Kleidern erwähnt. Und weil Gott uns erwähnt hat, stehen wir eigentlich auf einem unerschütterlichen Grund. Paulus schreibt im Römerbrief, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen, wenn Gott uns nicht beschuldigt? Dann ruft er in diesem Lobpreis aus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalt uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Seht ihr, wir sind erwähnt. Wir sind erwähnt. Meine Frau hat mich erwähnt vor nahezu 50 Jahren. Wir feiern nächstes Jahr unsere goldene Hochzeit. Sie hat mich damals erwähnt, ohne zu wissen, dass ich eigentlich ein Kerl bin, aber im Laufe der Jahre ist sie draufgekommen. Aber auch heute zeigt sie noch, jeden Tag, wie sehr sie mich liebt. Und ich denke, das ist wunderbar. Genauso ist es mit Gott. Gott hat uns erwähnt, so wie wir sind. Und es ist diese Erwählung, die für uns so eine Waffe ist gegen die Anschuldigungen, die der Teufel immer wieder gegen uns erheben möchte. Aber was geschieht dann mit diesen schmutzigen Kleidern, die dieser Hohepriester anhat, diese mit Kot befleckten Kleider. Was geschieht damit? Ich habe ja die Verse 3 bis 5, dort heißt es, Josua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Josua konnte seine schmutzigen Kleider nicht selbst ausziehen. Hilflos und sprachlos stand er eigentlich da in seinen schmutzigen Kleidern vor Christus. Und genauso wenig können wir aus eigener Kraft die Schuld und die Sünde, die uns von Gott trennt, beseitigen. Nein, wir können es nicht. Wir können Geschehenes in unserem Leben nicht wieder ungeschehen machen. Wir können versuchen, es irgendwie gut zu machen. Aber wir können das, was in unserem Leben geschehen ist, was an Sünde da ist, wir können es nicht ungeschehen machen. Es ist allein Christus, der uns die Last unserer Sünde abnehmen kann. Er allein kann es. Er allein kann es, weil er die Last unserer Schuld und unserer Sünde auf sich geladen hat und damit ans Kreuz getragen hat. Seht ihr, das ist das Geheimnis ja von Karfreitag. Das ist das Geheimnis. Dort starb Christus und mit ihm meine Sünde und meine Schuld. Tut die unreinen Kleider von ihm, sagte Christus hier in diesem Abschnitt. Aber es kommt noch etwas viel gewaltiger. Nicht nur, dass er sagt, tut diese schmutzigen Kleider von ihm. Es ist eines, dass Christus uns die unreinen Kleider auszieht. Wenn wir wissen, dass die unreinen Kleider unsere Sünde ist und unsere Verfehlungen symbolisieren, die Christus abnimmt, dann bedeutet es, dass er uns diese Sünde vergeben hat. Das Ausziehen der schmutzigen Kleider ist die Vergebung unserer Schuld. Aber das ist nicht das Einzige, was Christus tat. Denn würde er uns nur diese schmutzigen Kleider ausziehen, dann würden wir geistlich gesehen nackt vor ihm stehen. Aber Christus sagt hier in diesem Abschnitt, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lass dir Feierkleider anziehen. Christus lässt uns nicht nackt stehen, sondern er kleidet uns in ein neues, reines Gewand. Das Wort Feierkleider ist eigentlich viel zu schwach übersetzt hier drin. Gemeint ist eigentlich ein königliches Gewand. Das bedeutet es hier. Es ist ein Hochzeitskleid, es ist ein Kleid, das der Bräutigam für seine Braut vorbereitet hat und ihr gab am Hochzeitstag. Es ist jenes Kleid, von dem Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn spricht, als der Sohn zurückkommt zum Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin ihn vorher nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der Vater sagt zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Was ist das beste Gewand? Es ist Christus eigenes Gewand, das er uns gibt. Ein reines Kleid, ein königliches Kleid. In der Offenbarung wird uns davon berichtet, dass die Heiligen dort stehen in weißen Gewändern. Christus gibt uns dieses reine Gewand. Er zieht es uns an. Und das bedeutet, wenn Gott der Vater uns dann sieht in diesem neuen Kleid, dann sieht er dich, wie er seinen eigenen Sohn sieht. Und das muss einmal in uns hineinsinken, dieses Geheimnis, diese großartige Botschaft. Die Botschaft ist so erstaunlich, so einmalig, so wunderbar, wie sie nur von Gott kommen kann. Seht ihr, keine andere Religion der Welt hat diese Botschaft als nur die Botschaft der Bibel. In allen anderen Religionen heißt es, du musst zuerst dies tun, du musst zuerst das tun, du musst zuerst sodass Paulus sagen kann, wie nun durch die Sünde des einen, nämlich des alten Adam, des alten Menschen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist durch die Gerechtigkeit des einen, nämlich Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Rechtfertigung ist das Geschenk der Gerechtigkeit Jesu. Jesus gibt uns selbst seine Gerechtigkeit. Es ist Jesus' persönliches Geschenk für jeden Sünder. Und es ist ein Geschenk für mich und ein Geschenk für dich. Aber der Engel ist noch immer nicht am Ende mit Josua. Er ist noch nicht fertig. Wenn wir die Verse 6 bis 7 anschauen, dann lesen wir durch und heißt es, und der Engel des Herrn bezeugte es Josua und sprach, so spricht der Herr Zebaoth, wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienstrecht versehen, so sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewahren. Und ich will dir Zugang zu mir geben, diesen, die hier stehen. Da steht also Josua gereinigt in einem neuen priesterlichen Gewand vor seinem Herrn. Bis jetzt war er völlig passiv. Er hört von keinem einzigen Wort und auch nichts, das er tun musste. Ohne ein Wort zu sagen, ließ er alles über sich ergehen. Der Engel des Herrn Christus nahm ihn seine alten Kleider ab, kleidete ihn in ein neues königliches Gewand. Aber nun soll Josua selbst aktiv werden. Und wisst ihr, das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Christus hat uns gerettet. Christus hat uns unsere Sünden abgenommen. Er hat uns ein neues Kleid angezogen. Das Kleid nämlich der Gerechtigkeit, die von ihm kommt. Aber jetzt liegt es an uns, auch in diesem neuen Gewand zu wandeln, zu gehen. Wirst du in meinen Wegen wandeln, sagt Gott zu Josua. Wirst du in meinen Wegen wandeln? Wandeln, das bedeutet herumgehen, das bedeutet voranschreiten, das bedeutet Leben, das Leben zu führen. Josua wusste, was Gott meinte, wenn er von meinen Wegen sprach. Jeder Israelit lernt als Kind das sogenannte Shema Israel, also dieser Auftrag, den Gott dem Volk gibt. Höre Israel, was der Herr, dein Gott, von dir fordert, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in all seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass es dir wohl ergehe. Die Bibel nennt dieses Wandeln in den Wegen des Herrn Heiligung. Heiligung. Das Wort Heiligung ist, denke ich, irgendwie aus der Mode gekommen. Wir sprechen nicht mehr so viel von Heiligung oder ein geheiligtes Leben. Aber es ist das, was hier von Josua gefordert wird. Man hört oder spricht nicht viel mehr darüber. Aber die Bibel spricht sehr oft. 3. Mose 19,2 sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und in 1. Thessalonicher 4,3 heißt es, wird dieser Auftrag nochmal wiederholt, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr heilig lebt. 1. Thessalonicher 4,7, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Jetzt werdet ihr sagen, ja, da stehen wir ja wieder dort an diesem Punkt, den wir immer schon wieder versucht haben. Ich habe es ja versucht, immer wieder so zu leben, wie es vielleicht Gott angenehm ist. Aber es gelingt mir nicht. Es gelingt mir nicht. Oh nein, so ist es nicht. Es ist auch dieses Gewand bereits für uns fertig. Gott hat es bereits vorbereitet. Er hat es für uns hingelegt. Es ist auch wie ein Kleid, das wir nur anziehen sollen. So wie wir von Jesus gerechtfertigt wurden und er uns ein neues Kleid der Gerechtigkeit angezogen hat, so hat er uns auch ein Kleid der Heiligkeit für uns vorbereitet. In Johannes 17, Vers 19 heißt es, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt sind. In 1. Korinther 6, 11 heißt es, ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und ihr könnt noch viele Bibelstellen dazu haben. Der Mantel oder dieses Kleid der Heiligkeit liegt bereit. Aber wir müssen es anziehen. Paulus schreibt in Epheser 4,2: Ändert euer bisheriges Leben und legt den alten Menschen ab, der sich durch trügerische Begierden selbst zugrunde legt. Und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn Gott sagt, du sollst heilig sein, weil ich heilig bin, dann ist es eigentlich nicht so sehr, wie wir es oft verstehen, ein Befehl, sondern es ist eine Tatsache. Gott sagt, du sollst heilig sein. Ich habe es verordnet. Ich habe alles geschaffen, dass du es bist. Du brauchst es nur mehr zu leben. Du sollst es leben. Aber das ist, glaube ich, das große Problem. Eugene Peterson schreibt in einem seiner Bücher, es gibt es leider nur auf Englisch, The Journey, A Guide for the Pilgrim Life, also die Reise, ein Handbuch für ein Pilgerleben. Dort schreibt er, heutzutage wird das Glaubensleben vieler Christen von einer Touristenmentalität bestimmt. Nachfolge wird verstanden wie der Besuch einer Sehenswürdigkeit, wenn wir gerade genug Zeit dafür haben. Für manche ist der wöchentliche Besuch eines Gottesdienstes. Andere, die einen geistlichen Aufputsch suchen, gehen zu diversen Freizeiten, Glaubenskonferenzen oder christlichen Rallies. Man erwartet sich einen geistlichen Kick von einem Heilungsseminar oder einem guten Sprecher, der eine neue Wahrheit verkündet. Es gibt einen großen Markt an religiösen Erlebnismöglichkeiten, aber wenig Begeisterung für beständiges Einüben in dem, was für frühere Generationen Heiligung war. Heiligung bedeutet Beständigkeit. Bemüht euch um Frieden mit jedermann und um Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen kann, heißt es in Hebräer 12,14. Heißt es, dass wir also doch unser Heil wieder verlieren können, wenn wir nicht so leben, wie Gott es möchte? Nein. Seht ihr, Gott hat uns so geliebt und Gott liebt uns so sehr, dass er uns angenommen hat, wie wir sind. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern er möchte uns verändern. Gott möchte, dass wir unser Leben zu einem Zeugnis für ihn leben. Gott ist nicht wie ein Bankomat. Ich weiß nicht, wenn ich meine Karte in einen Bankomat mit dem falschen Code eingebe, dann habe ich meistens, glaube ich, 3 Versuche. Zumindest beim 3. Versuch ist dann wusch die Karte weg. Das mag uns vielleicht der Teufel manchmal einflüstern. Du hast keine Chance, du hast schon wieder versagt. Gott liebt dich nicht. Aber ist es nicht. So ist es nicht. Gott liebt uns, auch wenn wir einmal fallen und versagen. Wir sind und bleiben sein Kind. Chuck Swindoll, der amerikanische Pastor, hat einmal eine wunderbare Geschichte dafür erzählt, die ich gehört habe. Die Geschichte von seinem Großvater. Als Chuck ungefähr so 15 Jahre alt war, sagte sein Großvater zu ihm: Junge, komm her, wir sind. Und er sagte: Setz dich auf den Sitz hin, wir fahren, machen eine Spritzfahrt mit unserem neuen Geländewagen. Und Chuck wollte sich auf den Beifahrersitz setzen, aber der Großvater sagte: Nein, du setzt dich hinter Steuer, du fährst. Chuck fuhr los, zuerst sehr vorsichtig, dann wurde er doch mutiger und schneller. Alles war wunderbar, nichts passierte. Und dann sagte der Großvater: Und jetzt war die Garage hinein. Und da passierte es. Chuck kam zu dicht an die Mauer oder irgendwo dran. Und der Lack war ab auf der einen Seite von diesem neuen Wagen. Und erschrocken sah er seinen Großvater an und dachte: Was wird er jetzt sagen? Und der Großvater blieb ganz Gott sagt zu uns, versuch's noch einmal. Gib nicht auf, mach weiter. Sag nicht, was soll's. Es hat keinen Sinn. Gott möchte uns ermutigen. Gott möchte dich ermutigen. Gott möchte uns ermutigen, vorwärts zu gehen. Als Gemeinde, als kleine Gemeinde, als Einzelne in unserem Glaubensleben. Er hat uns berufen. Er hat uns erwählt. Er hat uns frei gemacht von Schuld und Sünde. Er hat uns ein neues Kleid angezogen. Und jetzt möchte er, dass wir in diesem neuen Gewand auch handeln. Und kommen wir zum Schluss. Sehen wir, was noch am Ende, was noch am Schluss Gott den Josua hier prophezeit, was er ihm sagt. In Vers 7, am Ende von Vers 7. Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Wo steht Josua? Wo steht Josua? Wo steht er in dieser Vision, die der Sacharja hat? Vor dem Thron Gottes. Und wer steht dort noch? Der Engel des Herrn. Wir haben gesagt, das ist Christus. Und eine unzählige Zahl von Engeln. Und alle stehen dort und Gott sagt, Zugang geben zu mir und zu diesen, die hier stehen. Wir haben vor einiger Zeit bei uns in der Gemeinde ein neues Lied kennengelernt, das einfach diesen Text so wunderbar ausdrückt. Vielleicht kennt ihr das auch, habt das auch schon mal gesungen. Mutig komme ich vor den Thron, allein durch Gnade stehe ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der Teufel versucht, uns zuzuflüstern, gib auf, was soll's, es ist alles hoffnungslos, du bist ein Versager, die Gemeinde ist nichts, sie geht kaputt, dann sage ich nein, nein, der mich erlöst hat, lädt mich ein, heißt es, ganz nah an seinem Herz zu sein, durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei ihm sein, ewig. Das ist meine Botschaft für euch heute. Ich denke, das ist eine Botschaft, die uns Gott gibt, eine Botschaft der Ermutigung. Und wenn du heute dich angesprochen gefühlt hast, vielleicht weil du selbst so weit warst, dass du gesagt hast, mein Christsein, das ist alles andere als das, was Gott sich von mir erwartet, dann fasse wieder neue Hoffnung. Kannst weitermachen. Gott sagt, steh auf. Ich werde dich heilen. Ich habe es schon getan. Wir dürfen Gott wieder auf ein neues Versprechen geben. Versprechen nämlich, dass wir es wirklich ernst meinen. Ernst meinen in der Nachfolge. Ich möchte mit uns allen beten. Vielleicht stehen wir auf dazu. Vater, wir staunen über deinen Weg, wir staunen darüber, was du für uns getan hast. Wir, die gar nicht würdig sind, die du einfach auch vergessen hättest können. Du hast uns erwähnt, du hast dich unserer erbarmt. Du hast gesagt, ich nehme dir deine Sünde, deine Schuld ab, ich wasche dich rein, ich ziehe dir ein neues Feiertagskleid an, du bist geheiligt. Vater, danke, dass wir so vor deinem Thron jetzt stehen dürfen. Und wir wollen es tun, Herr, wir wollen im Geist jetzt wirklich vor deinem Thron stehen und dich loben und preisen und dir gleichzeitig sagen, Herr, danke dafür. Und wir wollen dir auch versprechen, Herr, dass wir jetzt in diesen Kleidern wieder unser Leben führen zur Verherrlichung deines Namens, zur Verherrlichung deines großen, wunderbaren Plans. Gib uns die Kraft dazu, Herr, und danke aber auch für diese Ermutigung, dass wenn wir wieder fallen, wenn wir wieder versagen, dass du sagst, steh auf, mach es noch einmal, fahr zurück, probier es noch einmal. Herr, wir loben und preisen dich für diese wunderbare Botschaft. Lass sie in unseren Herzen wirklich wachsen, dass wir in dieser Woche, in diesen kommenden Wochen, in der Zeit, auf der wir auf Ostern zugehen,